Hallo und herzlich willkommen, wir sind's wieder, Science. Und jetzt die nächste Stunde, erstmal wieder Sportwissenschaften und aktuelle Ringgeschehen auf die Ohren. Lennart, was war das für eine Woche?
Die Woche jetzt mit den ganzen Rennen oder was?
Mit allem irgendwie, die ganzen Rennen mit...
Was ist denn noch passiert bei dir, dass du sagst, was ist das für eine Woche?
Also erstmal die ganzen Rennen, die ganzen Stürze, die wir hatten, die können wir gleich mal runterzählen, was das für Auswirkungen hat auf die nächsten großen Rundfahrten auch.
Worum geht es jetzt erstmal überhaupt heute?
Achso, das Thema.
Du hast auch nach 100 Folgen das erste Mal das Intro geändert.
Ja, ist richtig, ne? Du bist auch komplett überfordert gerade hier.
Geht schon los?
Ich dachte, wir bringen einen frischen Wind hier rein.
Der Pre-Talk noch.
Ist noch der Pre-Talk, genau, wir nehmen noch gar nicht auf. Nee, es geht heute auch unter anderem um Trainingslageranpassung oder Trainingsanpassung im Allgemeinen, denn was haben wir jetzt gerade? Wir sind Anfang April, das heißt, entweder steht Trainingslager noch an für die letzten finalen Vorbereitungen für die Saison oder ihr habt schon die Trainingslager absolviert. Zahlreiche meiner Athleten haben auch schon einige Trainingslager in TUS, beziehungsweise jetzt auch im letzten Monat welche abgearbeitet. Und jetzt ist die Phase, du bist eine Woche nach Hause gekommen, zwei Wochen nach Hause gekommen, bisschen Downer-Training. Jetzt geht das schon wieder mit dem Regen hier in Köln los. Das nervt ja richtig. Vielleicht am Wochenende schon das erste gute Wetter. Dann können wir wieder ein bisschen mehr machen. Und jetzt ist so langsam die Phase Richtung April. Man merkt so langsam, man wird die ersten Rennen kommen. Man wird auch ein bisschen nervös. Die ersten Highlights stehen schon bald vor der Tür. Richtung Mai, Juni mit den großen Rennen wie Frankfurt, wie Köln und sonst was. Und auch die großen Highlights der Crit-Szene. Und wo steht man jetzt eigentlich?
Man wartet jetzt auf den Effekt vom Trainingslager.
Ja,
man sitzt so da und denkt sich so, okay, wann kommt die Form?
Wann kommt
die Zündung? Wie schnell passiert das? Das ist auch die Frage, die geistert den meisten Leuten im Kopf rum. Oder die geistert mir auch ein bisschen im Kopf rum. Ich habe gesagt, eigentlich die Frage gar nicht so sehr, aber die andere, wie schnell erhole ich mich auch vom Trainingslager? Deswegen dachte ich, könnte ja vielleicht für mehr Leute auch relevant sein und wir wollen heute mal ein bisschen drüber quatschen.
Ja.
Und ja, aber bevor wir auf das Hauptthema kommen, unser üblicher Talk zu, was steht eigentlich gerade an.
Ja.
Du hast es ja gerade schon eingeleitet mit den Stürzen, die jetzt in den letzten Wochen passiert sind. Ich würde sagen, ich hatte noch nie so gute Chancen, die Tour de France oder Paris-Roubaix zu gewinnen, weil es scheiden mittlerweile wirklich alle Leute aus.
So ein,
also
so
ich bin immer noch auf Platz
Humor.
6 Millionen der Anwärterliste für beide Rennen. Aber ich war auch schon mal weiter hinten.
Stimmt. Also ein paar Leute jetzt gerade so ein bisschen verabschiedet.
Ah, da können wir auch wunderbar überleiten, auch direkt über Flandern zu sprechen, bevor wir dann, also vor Flandern.
Genau.
Und da gab es ja den fetten Sturz erstmal, der die ganzen Klassiker-Jungs zerlegt hat.
Ja, das haben wir auch schon gesagt letzte Woche.
Das haben wir letzte Woche gesagt. Dann, wie war Flandern für dich bei einem Rennen, wo es einen klaren Favoriten gab und der sich auch am Ende durchgesetzt hat?
Trotzdem nicht enttäuschend,
ja.
Muss man einfach sagen. Also Flandern enttäuscht ja nie. Ich hatte irgendwie... Es war interessant, ne? Also es war irgendwie so die Situation, wann ist Van der Poel weggefahren in so ein gar nicht so, so eine Hauruck-Aktion geplant, mit dem Team irgendwie auf Krawall zu fahren. Ich weiß gar nicht, welcher Anstieg war es denn jetzt eigentlich? Ich hab's vergessen.
Ja, da, wo alle Leute ein Duathlon draus gemacht haben.
Koppenberg. Ja, Koppenberg, genau, stimmt. Und das davor war ja einmal kurz schnell, da war kurz das Loch am
Quaremont,
genau. Paderberg ja so ein bisschen oben wieder zugefahren auf dem Asphaltstück. Und dann halt am, dann ist ja vorne, Entschuldigung, ich bin richtig schlecht vorbereitet vom Namen.
Junge, ich übernehme ja immer besser, oder?
Ivan
Cortina ist vorne rausgefahren. Tat mir auch ziemlich leid, weil der Typ hatte eigentlich einen ganz guten Tag. Der ist noch lange mitgefahren. Am Ende ist er mentally gecrackt, glaube ich, und dann 26. geworden.
Mhm.
Aber es war ein cooles Rennen, bis dann alle laufen mussten, weil dann war das Rennen so richtig räudig entschieden. Und vor allem Ivan Cortina war schon ziemlich gut unterwegs und hatte auch eine 20, 30 Sekunden Lücke. Und unser spanischer Lieblingsknecht, euer Lascano ist beim ersten Mal Quaremont hoch, sah der auch noch ziemlich gut aus. Und da hätte ich gedacht, dass Movistar tatsächlich eine ganz gute Chance hatte.
Mhm.
Grundsätzlich war das Rennen ganz interessant aus dem Aspekt, da sind einige Leute, haben relativ früh die Karten auf den Tisch gelegt, relativ viele Leute sogar. Und sind hinten raus richtig krachen gegangen.
Mhm.
Wir können mal anfangen mit einem Mats Pedersen, der
losgefahren. Das habe ich nicht verstanden.
Also erstmal habe ich gedacht, so am Anfang hat Van der Poel so ein bisschen wieder seinen typischen, ich fahre mal so ein bisschen gechillt und da geht eine Gruppe mit Dylan van Baarle, Thijs Benoot, Mats Pedersen. Ah ja, die habe ich jetzt verpasst. Dann lasse ich mal meine Jungs fahren. Die haben das auch dann gut gemacht. Die haben die Lücke klein gehalten. Haben die ein bisschen kleiner gemacht vor einem Anstieg und der ist dann gesprungen.
Mhm.
In dem Moment, wo er hinspringt, denkt sich Pedersen, was auch ein guter Gedanke ist, ja, dann fahre ich hier vorne nochmal los, weil der hat ja gerade Effort geleistet, will sich erstmal erholen, ich fahre jetzt direkt weiter. Mhm. Hatte aber Gianni Vermeersch im Hinterrad. Und ja, das hat jetzt nicht viel gebracht. Der Vermeersch hat denen so ein bisschen geholfen und ich fand es eigentlich auch relativ schlau, weil die mit dem Pedersen eigentlich immer so eine Karotte vor die Schnauze gehalten. Mhm. So, ja. Dass die sind hinten gefahren und vorne immer so mitgefahren, dass er so 20, 30 Sekunden hatte und sich gedacht hat, ja, ganz zufahren tun sie es nicht, aber wir kommen auch nicht weg. Also die haben immer diese Hoffnung.
Du hörst da nicht auf dann.
Du hörst da nicht auf, genau. Und das haben die halt damit bewirkt, indem der vorne auch mit durchgefahren ist. Ja. Dann, als es das erste Mal richtig schnell wurde, ich glaube, es war Quaremont dann, sind sie hingefahren zu ihm mit und dann gab es auch eine ganz coole Gruppe hier oben drüber. Also Van der Poel war dabei, Laurens Rex war dabei.
Der ein richtig starkes Rennen gemacht hat.
Der ein richtig starkes Rennen gefahren ist. Ich glaube, ja, Cortina und Loscano waren dabei. Also es war eigentlich irgendwie so eine Gruppe Bettiol. Es war so eine Gruppe von Leuten, wo du sagst, ah ja, okay, das kann jetzt sein, dass die auch weiterfahren. Mhm. Dann ist alles mal zusammengelaufen. Cortina fährt vorne raus, dann kommt der Koppenberg, Cortina bleibt stehen, Van der Poel und Jorgensen sind die einzigen, die hochgefahren sind.
Und dann war es ganz kurz, dann war es interessant, als Van der Poel hat einfach das Gas ja stehen lassen. Es war ja keine, es war ja, ja klar, Koppenberg schnell drüber. Und da hat das Gas stehen lassen. Jorgensen war halt so knapp dahinter und irgendwann, da ging so die, was war 9 Sekunden, 10 Sekunden oder so, und irgendwann wurde es 12, wurde es 15, wurde es 16, 17, 18 und dann Jorgensen wurde immer langsamer, also im Verhältnis zu Van der Poel. Und dann hatte man einfach gesehen, okay, das kristallisiert sich jetzt raus und das wird es nachher sein, wenn jetzt nicht Van der Poel einen Einbruch erleidet.
Das spannendste Rennen war eigentlich das Rennen dann dahinter, weil das Rennen dahinter war dann im Prinzip, diese Leute, die erst in der Gruppe waren, die sind dann alle so ein bisschen krachen gegangen, weil die haben halt relativ früh die Karten auf den Tisch gelegt. Und wenn du mir zum Beispiel 60 Kilometer oder so 65 vor Ziel die Gruppe gezeigt hättest und dann das Ergebnis, hätte ich mir gedacht so, yo, also was ist passiert mit all den anderen Leuten aus der Gruppe und wo kommen die anderen Dudes jetzt wieder her?
Ja, wie kann es sein, dass jetzt so Laurens Rex, Pedersen und Garcia, oder Cortina, alle so Minuten nochmal auf die Gruppe bekommen, ne?
Genau, ja, was passiert denn da?
Ja.
Und ich dachte auch so ein bisschen beim Schauen so, boah, irgendwie ist das so ein bisschen ein Downer, wenn du dann gewinnst, weil die anderen Leute schieben müssen.
Ja.
Auf der anderen Seite gehört das halt auch dazu, ne? Also es gehört dazu, nicht zu stürzen, es gehört dazu, nicht absteigen zu müssen. Und kriegt das halt sehr gut hin, den Druck auf dem Pedal, im Pedalzyklus, sehr gleichmäßig zu verteilen, sodass es halt weniger so Stoppphasen gibt, an so einem super steilen Anstieg.
Oh, ja,
ist halt immer,
habe ich gedacht, also ja, hast du recht, aber auch zwischendurch einfach mit der Hauruck-Aktion so Cyclocross-mäßig, du hast ja einmal die Situation gesehen, dass er so weggeslippt mit dem Hinterrad und der hat schon phasenweise auch richtig Drehmoment immer draufgebracht, aber wissen so ein bisschen, dass er wegrutscht.
Dauerhaft.
Genau, und dauerhaft und dann
ist
aber auch
der Unterschied.
Wirklich, genau, wenn du so ein bisschen so ruckartig runtertrittst, durchslippst, aber halt direkt dann nochmal den nächsten Tritt draufsetzen kannst.
Du musst halt auch ziehen, das ist das Ding. Wenn du nur trittst, vor allem bei 20%, dann trittst du und du hast Schub. Dann in dem Moment, wo du halt so einen Todpunkt bist, bevor du mit dem anderen Bein trittst, verlierst du ganz viel Schwung. Und dann kann es halt irgendwie sein, dass du dann wegrutscht oder stehen bleibst oder auskicken musst. Das heißt, du musst in der Zug- und Drückphase halt relativ kontinuierlich Druck. Das ist ein bisschen, wenn du mit dem Auto, wenn du auf Eis fährst, dann fährst du halt auch mit zweiten und dritten Gang an. So, um dann einfach ein bisschen, ein bisschen weniger Spitzen im Drehmoment zu setzen und mehr dauerhaft.
Wenn man gerade in diesen Anstieg, diesen steilen Anstieg, dann Kopfsteinpflaster, dann nass, wenn man das jetzt quasi so ranzoomen würde in Ultra-Slow-Mo und sich anschaut, die Geschwindigkeitsverläufe sich anschauen würde.
Dann muss der Geschwindigkeitsverlauf relativ gleich bleiben, statt
punktuell
hoch und runter, hoch und
dieses
runter.
Dieses Delta möglichst klein, keine so große Spitzen, so eine große Wellen, sondern halt eher eine flache Wellenlinie an Geschwindigkeit vor und weniger schnell.
Ja, und da muss halt nur einer hinten richtig reinochsen und dann ein bisschen merken, die Beine sterben hier, dann in der Zugphase ein bisschen weniger Druck drauf geben, auf einmal rutscht er weg und dann stehen sie halt alle da und schieben sie. Genau, bevor das jetzt hier völlig ausartet, weil wir haben auch noch ein Frauenrennen zu besprechen und wir haben auch ein Roubaix-Preview und. Dann fand ich es krass, dass halt viele Leute explodiert sind. Jorgensen völlig explodiert. Der war extrem weit hinten, glaube ich.
Dreieinhalb Minuten nachher am Ende.
Genau, Pedersen, Laurens Rex, beide ein richtig geiles Rennen gefahren, aber hinten raus dann dafür bezahlt.
Ja.
Und dann kam auf einmal 16 Mal UAE von hinten und haben so ein Team-Trial gemacht. Und was ich auch interessant war, dass Van der Poel hinten raus richtig krachen gegangen ist und, glaube ich, richtig 5 Kilometer vor Ziel hat der nochmal ein Gel gezogen.
Mhm. Der hat es kurz im Blick auch irgendwie
sehen. Du konntest sehen, dass der langsam, dass er die ganze Zeit so ein bisschen verliert.
Ja, der wurde auch so ein bisschen leerer, der Blick.
Genau, und dann hast du so, dann hat er wahrscheinlich auch gemerkt so, Alter, also wenn das Rennen 10 Kilometer länger gewesen wäre, hätte er nicht gewonnen, glaube ich.
Interessante, ja, der hat
relativ viel verloren und dann ist er das Gel, das dauert ein Ticken bis das, wäre auf jeden Fall nochmal knapp geworden.
Ja, auf jeden Fall, man saß auf jeden Fall, also man war safe, dass es schafft, so 6-7 vor Ziel, aber.
Genau, aber wenn schon, das Rennen länger gewesen wäre, wäre es nicht safe. Also,
genau.
Als er das Gel genommen hat, dachte ich so, ja, das wird schon irgendwie gut, egal wie, die 5 Kilometer kriegst du um, aber.
Ja, vor allem mit 1,30, was er hatte, 1,40.
Genau. Aber wenn das länger gewesen wäre, dann wäre der, glaube ich, echt nochmal ins Schlingern geraten.
Und dann kommen wir noch einmal zu dem Sprint von der Verfolgergruppe. Mozzato wird Zweiter, Michael Matthews Dritter, Nils Bohlet Vierter.
Ja.
Und nachher wird Michael Matthews auf den letzten Platz der Gruppe zurückverwiesen, wegen, wie würdest du sagen? Also ich freue mich für Nils irgendwie, dass er Dritter ist, klar. Aber ich hätte gesagt, so schlimm war es jetzt nicht.
Ja, als es live war sozusagen, habe ich gedacht, boah, was die übelste Welle. Als ich das dann aus der Slow-Mo aus, glaube ich, aus dem Helikopter gesehen habe, war das nicht ganz so kriminell. Ja. Also man hätte ihn jetzt nicht, ist genau wie bei dir, ich freue mich auch für Nils und es ist cool, dass er ein Podium in Flandern hat. Mhm. Aber ganz, ich hätte jetzt nicht gesagt, safe Disqualifikation oder
Relegation. Ja.
Aber ja.
Genauso, also ich von oben auch gesehen, Nils war jetzt auch nicht der viel schnellere. Das heißt nicht, dass er ausgebremst wurde. Vermutlich wäre es sogar.
Ich glaube, der wäre schon vorbeigekommen an dem, wenn der freie Schussbahn gehabt hätte. Das hätte ich jetzt schon gesagt. Auf jeden Fall besser für UAE, als dass die einen auf dem Podium haben, als dass die Vierter, Fünfter, Sechster werden.
Ja, ja.
Da hättest du dir was anhören müssen. Krasse Leistung auch nochmal, bevor wir es vergessen: Dylan Toyns und Alberto Bettiol waren es, glaube ich. Ja, werden eingeholt auf der Zielgeraden und wären eigentlich fast ein sicheres Podium gewesen. Dylan Toyns hat mich überrascht.
Ja, stimmt.
Und Oliver Naassen auch nochmal stark, nachdem er ein paar Jährchen nicht so stark unterwegs war. Vielleicht hat der Contract hier.
Das ist immer eine andere Motivation, sagst du, ja.
Ansonsten Riley Sheehan von Israel Premier Tech letztes Jahr schon als Stagiaire Paris-Tour gewonnen. Auch sehr stark unterwegs gewesen als 13. Das wäre so mein Recap zum Männer-Flandern bis hierhin. Wir haben bestimmt was vergessen, weil so ein Rennen hat extrem viel Zeug. Aber hast du noch einen Punkt?
Ich hätte noch hinterher geworfen, dass ich das Education First Jersey ganz cool finde, eigentlich, das Retro-Jersey. Das ist
total langweilig.
Ja, also ist es halt langweilig, also ist es halt ein bisschen Retro, ich fand es ganz nice.
Noch langweiliger ist die, da gab es auch richtig Hate auf Instagram, noch langweiliger ist die Replica Edition, die Leute bei Rafa kaufen können. Da haben die einfach, Rafa hat noch ein neues Logo, glaube ich. Auf jeden Fall gab es da richtig Hate, da stehen so Kommentare drunter. Did you fire all designers?
Oder sowas. Okay, stark.
Und,
ich hab's gerade aufgemalt. Okay, das ist wirklich nicht so schön.
Genau. Bevor wir weitermachen mit Robert und so, Frauen-Flandern-Rundfahrt war auch ein extrem cooles Rennen. Also super spannend, fand ich. Und jetzt, nachdem wir sie mal kritisiert haben vor längerer Zeit schon, Shirin van Anrooy mit einer richtig geilen Aktion, also war abgehängt, kommt wieder ran und auf so einer Straße, wo die relativ breit ist, die anderen achten nicht so richtig drauf und die baut halt diesen Überschuss auf. Das heißt, sobald die an der Gruppe dran ist, hat die schon, ich wollte es eigentlich nachgucken vom Podcast und gucken, weil die Geschwindigkeit müsste sie hochgeladen haben, wie hoch die Geschwindigkeit ist im Vergleich zu der Gruppengeschwindigkeit, als sie in die Gruppe reinfährt und dann sofort drüber fährt und die schießt halt vorne raus und hat instant eine Lücke. Und das war richtig, richtig geil gemacht von ihr. Und so hat sie im Prinzip sich da ein Podium gesichert, weil da ist dann halt erstmal, nicht ganz verstanden habe ich, dass sie nicht gewartet hat auf die Karl-Heinz Winkels, die auch versucht hinterherzufahren. Da war dann so eine weirde Situation, wo die halt einfach, sie hatte irgendwie 5 Sekunden auf die auf Winkels und dahinter war die Gruppe. Und ich glaube, wenn die zusammengefahren wären, wären die schon einen Ticken weitergekommen. Aber dann am Ende springt Longoborghini hin, Kasia Nivadoma ist dabei und die fahren zu dritt auf die Zielgerade und Longoborghini gewinnt den Sprint. Wenn sie das nicht geschafft hätte, den Sprint zu gewinnen, dann hätte sich Lütrek nochmal was von uns anhören müssen. vor allem wieder dieses Duo van Anrooy, Longoborghini. Ja,
ja. Und dann 2 gegen 1.
Genau, aber da Kasia Nivadoma, glaube ich, das letzte Mal ein Radrennen gewonnen hat, im Jahr 2019, wenn ich das richtig
im Kopf habe. Okay, die Statistik war auf deren Seite, ja.
Genau.
Weißt du jetzt ungefähr nochmal, wann der Antritt genau war?
Ja, das kannst du jetzt nicht raussuchen. Das wäre jetzt auch.
Ich habe gerade die Datei.
Ja, aber da müsstest du mit der Gruppe vergleichen. Okay. Alles. Das ist jetzt hier zu. Das ist mir zu unwissenschaftlich, Lukas. Das müssen wir vorbereiten. Können wir ja auch nachreichen.
Ich kann reichen. Das war die Gesamtsets mal eben reinschmeißen. Frauenflanner, was kostet eigentlich? 4 Stunden 15 mit 202 Watt Average, Normalized bei 35. Kostet 3000 Kilojoule Energie.
Von wem sprechen wir? Von Shirin van Anroy.
Von Shirin van Anroy, genau. Weißt du ungefähr, was die wiegt?
Nee, Pro-Cycling-Sets weiß auch nicht.
Okay.
Aber wir können über Stats sprechen, wenn wir sie haben, wenn wir es vorbereitet haben, glaube ich. Sonst sprengt das hier noch den Rahmen. Ein Shoutout wollte ich eigentlich noch machen für Podcast-Hörerin Nina Berton, die extrem gut unterwegs ist in letzter Zeit. Ceratizid WNT. Mhm. War schon 15. Gent Wevelgem gewesen und jetzt 19. Flandern-Rundfahrt. 21 Dwarsdorf, ist eine junge Fahrerin aus Luxemburg.
Liebe Grüße.
Also wenn das so weitergeht, dann geht das richtig vorwärts da nächstes Jahr bei den Klassikern.
Sie ist auch aufgestellt für Roubaix am Sonntag.
Ja. Oh, tolle Überleitung, Lukas. Roubaix am Sonntag, Wahnsinn. Ah, ich wollte noch einen Punkt. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass Dylan van Baarle relativ schlecht aussieht. Ja, dann habe ich kurz gezittert während Flandern, als er in diese Gruppe gegangen ist.
Ja.
Und dann ist er halt auch wieder richtig krachen gegangen.
Ja.
Ne?
Das habe ich danach auch gedacht. Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Ah, da ist er doch. Ah, ja, doch nicht.
Da ist er doch nicht. Da ist nicht viel los gerade.
Okay, Dylan van Baarle, schauen wir mal, ob er dieses Jahr noch die Kurve kriegt, damit, ob er Lennart beweisen kann, dass er dieses Jahr noch in Shape kommt.
So, Roubaix.
Roubaix,
was hältst du von der Schikane vorm Arenberg?
Ich wollte gerade sagen, wir können über Schikane sprechen. Geteilte Meinung, also ich kann es echt gerade gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt einen Sturz. Ich glaube, der Sturz wird auf Position 60 sein oder 50, so irgendeiner, der es am letzten Moment nicht mehr rumschafft. Und ich glaube, es ist kacke, dass ein Experiment jetzt ist, also in Roubaix, an diesem Knotenpunkt, man hätte es vielleicht vorher einmal sowas testen sollen irgendwo, hat schon einen Grund, warum man das jetzt in dieser Woche veröffentlicht, damit die Fahrer nicht lang genug Zeit haben, rumzukacken.
Ich glaube, es gibt zwei Stürze. Es gibt den Sturz, also erstmal verlagern sie den ersten Sturz auch vor die Schikane, wie
ganz
du
kurz,
sagst.
Schikane, also für die, die es nicht mitbekommen haben, kurz, ich weiß, die da gesehen haben, aber vielleicht jetzt welche nicht. Roubaix, wir kennen es, Paris-Roubaix, erster wichtiger Sektor ist der Wald von Arenberg, klassisch weiß man dort, das wird gefahren wie eine Sprintankunft mit 65 Sachen knallt so auf den ersten Stein und dann ist so ein bisschen, wer ist wie vorne, wer schafft es, um potenzielle Stürze rumzukommen. Logischerweise wird es auch immer hart ausgefahren, weil sobald du ins Hintertreffen gerätst, bist du einfach in einer blöden Situation. Die Veranstalter dachten sich, okay, um diese Gefahr ein bisschen aus dem Weg zu gehen, machen wir eine Schikane, so fahren die Fahrer quasi um eine Verkehrsinsel mit einem Rechtsschlenker, dann eine 180-Grad-Linkskurve, um wieder in einer 90-Grad-Rechtskurve auf das Pflaster zu kommen. Das heißt, am Ende nimmst du die komplette Geschwindigkeit raus. So die Erklärung, Lennart.
Genau. Ich hätte gedacht, wenn sie eine Schikane einbauen, dass sie einfach eine Links-Rechts-Kombi irgendwo einbauen. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. So ist es halt ein U-Turn und damit ein Stop. Und da wird irgendjemand dann, wie du sagst, so Position irgendwas zwischen 30 und 60, wird sich das zu sehr aufstauen, weil alle zu sehr reinstechen, weil es halt so wichtig ist und auf einmal liegen sie da.
Ja, du musst dann jetzt gerade noch umso wichtiger in diese Schikane rein.
Ja, aber dann kommst du wieder um die Kurve und dann hast du ja fast gar keine Geschwindigkeit mehr. Und ich würde behaupten, Geschwindigkeit ist auch Sicherheit und wenn du mit 60 auf das Pflaster knallst, dann kann das sogar sicherer sein, als wenn du damit 42 oder 39 auf das, weil du fährst danach die Rechtskurve, trittst an und dann, also ich glaube nicht, dass das sicherer ist. Und der Sturz in Arenberg, der passiert auch, glaube ich, seltener, eher am Anfang und häufiger irgendwann in der Mitte, wo die Fahrer dann langsamer werden.
Ja, genau.
Weil dann hebelt dich auch so ein schlecht stehender Pflasterstein ganz anders aus, als wenn du da mit 60 drüber bügelst.
Das heißt, Ding, ne? Diese Steine sind ja riesen, groß, gucken sehr komisch aus dem Boden.
Ja.
Und du fährst jetzt wirklich mit wenig Geschwindigkeit, wenig Luftdruck auf so einen Block, der dir dann in der Spitze entgegenkommt. Das kann schon echt scheiße ausgehen. Also es wird definitiv auch im Pflaster nochmal Stürze geben. Definitiv. Die Geschwindigkeit ist jetzt nicht so hoch. Man könnte jetzt argumentieren, also da gibt es jetzt nur Schlüsselbeinbrüche.
Viel Sturz mit weniger Impact oder weniger Sturz mit viel Impact.
Das ist echt absolut schwierig. Keine Ahnung, wie das.
Also ich finde vor allem so 3 Tage vorher finde ich das ziemlich bescheuert.
Ja, das ist wirklich, diese Entscheidung ist ja wirklich 3 Tage vorher, damit jetzt nicht so ein Riesendrama. Also es wird ein Drama entstehen sowieso, damit nicht noch eine ewige Diskussion drumherum entstehen, wenn es erstmal kurz vorher sagen. Boah, das ist wild. Und keine Ahnung, ich bin gespannt, weil alle gucken jetzt ja wie so eine Arena auf diesen Moment, was dann passieren wird. Boah, ja. Also als Fahrer hätte ich so Bock, einfach in eine Ausreißergruppe und dann irgendwie kurz davor wegzufahren.
Das werden sich viele Leute denken.
Ja, also einfach diese Kacke zu umgehen.
Ich finde es ein bisschen schade, es droppen immer mehr Fahrer raus. Das ist auch wieder eine Überleitung ins nächste Thema, aber zum Beispiel Jorgensen ist krank für Roubaix, Mohoric startet nicht,
oh Gott,
ist auch raus. Und jetzt haben wir dann bei der Baskenland-Rundfahrt das auch erreicht, dass
Yo.
Ich habe gestern nur in dieses Ergebnis geguckt.
Oh, hast du nicht mitbekommen?
Ich habe schon eine WhatsApp bekommen, okay, dass Roglic gestürzt ist.
Ja.
Guck ins Ergebnis, denk mir, dachte eigentlich, guck mal, ob der Roglic auch DNF gegangen ist nach dem Sturz. Sehe so, DNF Roglic, Remco, Vingegaard. Und dachte mir so, Alter, was ist denn da passiert?
Das ist wild.
Und das war so eine, ja, so ein relativ stranger Sturz. Erstmal Hut ab, Remco, geiler Jump über den Graben, richtig geil. Danach hat es ihn leider zerlegt. Ich hätte an seiner Stelle, wenn ich jetzt noch was kritisieren darf, hätte ich eher feste gebremst auf dem Asphalt und dann den Sprung gewagt. Okay. Da hätte er vielleicht den Sprung aber nicht ganz geschafft.
Das
kann von der Weite her.
Das kann
auf
sein.
Das Problem ist, dass er dann auf den Gras, auf das Gras kommt. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein bisschen nass, einfach sehr rutschig. Und dann hat er da gebremst und hat ihn halt übelst zerlegt. Ne? Also
und wie, mit
der
welcher
Geschwindigkeit? Geht ihm voll der Hinterrad weg.
Auf diesem Dreckstück da.
Dann noch Jay Vine, Steph Kras, also alle auch schwere Verletzungen, teilweise Wirbelbrüche, also das ist wirklich nicht schön. Und
absolut, ich kann ganz kurz, also Jonas Vingegaard, wir können so ein paar Listen.
Es gibt so eine WLAN-Übersicht, bevor wir hier vorlesen, würde ich einfach verlinken.
Okay, also eine Übersicht der
wer alles was gebrochen hat.
Okay,
ja.
Genau, wer alles was gebrochen hat.
Jede Menge Schlüsselbeine, Wirbel bei zwei Leuten, viele Rippen.
Wirbel, genau. Also Vingegaard, Broken Ribs und Collarbone, erstmal hoffentlich, dass allen so weit danach wieder gut geht, das ist ganz wichtig natürlich, das ist das Wichtigste. Das ist unter Umständen aber auch möglich, dass er im Juli wieder fit ist. Aber,
ja, ich gehe davon aus, also heutzutage mit dem Schlüsselbein, das operiert der Dirk Tenner sofort, dann ist das am nächsten
Tag. Der hat gestern richtig Stress gehabt. Boah, hat der ein heißes Telefon.
Der Dirk, der hat gesagt, so Jungs, kommt alle her, ich mache euch in einem Tag wieder heile und muss sagen, die Leute, wenn der Dirk die operiert hat, dann bewegen die danach das Schlüsselbein, als wäre nichts gebrochen.
Mhm.
Also da ist er schon ein Meister seines Fachs und deswegen glaube ich, dass der wird in 3 Tagen wieder auf der Rolle sitzen.
Ja, hoffentlich.
Und ich habe mir einfach wirklich gestern gedacht, früher wäre das halt so gewesen, Giro-Tour, Riesenproblem. Aber heutzutage sagen die sich halt so, ja, das Training, was ich machen muss, kann ich machen. Es wird nur nerviger, weil ich es Indoor machen muss.
Ja, wen es viel schlimmer gestern erwischt hat, ich weiß, ob du es mitbekommen hast, Lennart Kemner, Trainingssturz auf Teneriffa, liegt gerade auf Intensiv, ist wohl bei Bewusstsein und weitere Informationen habe ich gerade erstmal gar nicht.
Ich habe eine Pressemitteilung bekommen, die war erstmal ziemlich nichtssagend,
aber
man weiß nicht so wirklich, was er hat, aber eine Intensiv, das kann alles sein.
Ja.
Ne? Also ich hoffe, es ist eher weniger als mehr.
Ja.
Aber ja, Trainingssturz Teneriffa, also der ist der nächste raus für Bora, es ist halt Giro-Captain mit Kemner oder einer der Leute, die da auf GC fahren sollte. Roglic dann jetzt, keine Ahnung, was er hat. Er hat anscheinend keine Knochenbrüche, sagte das Bora-Statement.
Okay, ja.
Und er ist aber am Tag vorher schon auf die Fresse geflogen.
Ja. Deswegen war auch schnell an der Ich gehe ins Autofront.
Ja.
Der hat auch keinen Bock mehr gehabt. War kein guter Tag gestern.
Ja, der Einzige, der sich halt denkt, so, ja, okay, ist Tadej Pogacar. Der denkt sich, gut, dass ich so wenig Rennen fahre dieses Jahr.
Ja.
Ich habe sogar schon überlegt, ob der Jorgensen wirklich krank ist oder ob die jetzt einfach gesagt haben, ey, weißt du was, wir nehmen den jetzt da raus. Bevor er sich jetzt hier in Roubaix noch zerlegt, die Chance ist relativ hoch.
Das kann sein, ja.
Nachdem dann auch Wout van Aert raus ist und für Giro in Frage steht, so.
Ja, genau, überleg mal auch wirklich, also wenn jetzt, das kann echt eine gute Entscheidung sein, weil überleg mal an Wilsemer Stelle, Vingegaard und Wout van Aert gehen halt gerade in 3 Wochen
krachen. Musst du Schadensbegrenzung betreiben.
Boah, ja, das ist schon heftig.
Musst du dir halt denken, ja, wen brauchen wir noch? Wer hat eigentlich gute Form?
Dylan van Baarle zum Beispiel.
Dylan van Baarle. Der darf Roubaix fahren zum Beispiel.
Merkst du was?
Der muss jetzt.
Okay.
Ja, also es ist irgendwie, ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, dass man eine Phase hatte, wo so viele von den Favoriten für wichtige Rennen gestürzt sind und damit raus sind. Wenn wir jetzt auch an der Stelle sind, wir wollen es nicht vergessen, aber bei Flandern auch im Frauenrennen, Marlen Reuser auch gestürzt, Kiefer gebrochen, Zähne verletzt, auch sehr unangenehm. Und ich glaube, im gleichen Sturz ist auch Elisa Balsamo gestürzt, wenn ich das nicht komplett falsch wiedergebe.
Oh, das ist auch immer.
Ja, es wird halt immer gefährlicher, scheint es.
Weiß ich nicht, also ja und nein. Also teilweise gab es ja schon so Meinungen aus dem Peloton, dass es schon irgendwie hektischer wird, gerade im Finale. Jetzt mit so Schikanen, ich weiß nicht,
welche Richtung. Hätte jemanden gesehen, der gesagt hat, Lilian Kaimejan, das liegt ja in den 36er Lenker. Da dachte ich so, wie kommst du auf die? Weil er hat viele Sachen. Er hat Lex 36er Lenker, weniger Respekt im Peloton, Finisher Bottle, hat er tatsächlich relativ offensiv angesprochen. Ja, wenn du mit Paracetamol und Ibuprofen durch die Gegend ballerst, dann weißt du wahrscheinlich deinen eigenen Namen nicht mehr und kannst auch ein bisschen langsamer bremsen. Also,
ja, das kann
das ist
schon
halt auch nicht so geil. Das sollte man vielleicht auch mal ein bisschen eindämmen.
Das soll mal ein bisschen mehr auf die Watchlist
zum Beispiel parken. Mathieu van der Poel fährt nach dem Quaremont, glaube ich, auf diese breite Straße, hat ein durchsichtiges kleines Plastikfläschchen im Mund und kippt es runter. Da ist halt eine Pille drin, das ist ein Schmerzmittel, schmeißt das Ding weg. Live im Fernsehen ist alles legal, aber ob das so geil ist, weiß ich auch nicht. Ja, also, finde ich zweifelhaft.
Absolut, bitte. Und Leute, wer es ihr mithört, lasst euch davon bitte nicht beeinflussen, auf unserer lokalen Hobby-Ebene oder gehobenen Amateursport.
Schön Niere und Leber kaputt machen.
Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Das sollte man generell vermeiden. Und wie du sagst, auch die Einschätzung, relativ relevanter Punkt. Wir hatten letztens drüber gesprochen, oder mit wem, ich weiß nicht, wie ich es drüber gesprochen hatte, wo die Flaschen in den letzten 5-6 Kilometern von rechts nach links aus dem Peloton rausfliegen und nicht da, wo Zuschauer sind, sondern wirklich da in jeglichen Graben, aber wirklich, wenn einer anfängt, machen es alle und da fliegen richtig viele Flaschen. Also weiß ich jetzt auch nicht, wie man das denn einschätzt.
Ist das eher so eine ökologische Kritik oder eine Safety-Kritik?
Genau, das ist ökologische Kritik an Sache.
Nochmal zu den Finisher-Botteln. Wir hatten ja vor 2 Jahren mal so ein Bild von einem Stem-Sticker, wo so ein Smiley drauf ist.
Ja.
Da gibt es immer noch Leute, die, oder die meisten Leute denken immer noch, dass das irgendwie
Motivation ist.
Ja, da habe ich letztens mal so einen Podcast gehört und dann dachte ich mir so, nee Leute, der Smiley ist, wenn du dieses durchsichtige Fläschchen da rausholst. Also,
dann jedet dir wieder gut.
Dann jedet dir wieder gut oder du merkst halt gar nichts mehr wahrscheinlich. Naja.
Umso besser, dass wenigstens das harte Zeug Tramadol jetzt schon verboten wurde, dass er komplett wild. Also da darfst du nicht Auto fahren, aber das war irgendwie so auf der Watchlist für Radrennen. Was soll der Quark denn?
Aber du darfst mit 65 in den Wald von Arenberg reinfahren. Aber Auto fahren auf gar keinen Fall.
Damit der erste Stein nicht so wehtut.
Was? Ich bin gestürzt, ich habe das gar nicht gemerkt.
Er liegt auf der Seite und fährt immer noch.
Irgendwie kann ich den Lenker nicht mehr so fest. Ja, du, deine beiden Schlüsselbeine sind durch. Ja, herrlich. Naja, schön. Bevor wir jetzt uns hier in Rage reden für die Finisher Bottles und selber eine brauchen, würde ich sagen, wir leiten mal zum Thema über. Nein, wir haben noch gar nicht über Ahrweiler gesprochen. Da hätte ich eine Finisher Bottle brauchen können. da hat die erste halbe Stunde so weh.
Oh nein.
Ey, stand hinten und kam gar nicht klar für die erste halbe Stunde.
Okay.
Oh, war das ein räudiger. Aber das Rennen, du. Du bist ja
zu Recht nicht
gestartet.
Zu Recht nicht gestartet. Tut mir leid, Ahrweiler, ne, aber ich hasse das Rennen. Ich habe persönlich schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Also das Rennen ist nicht schlecht.
Das Rennen ist gut.
Es ist halt immer hart und vor allem, wenn du hinten stehst und die dann von vorne fahren, Lotto Kern auch so ein paar gute Jungs dabei hatte, dann wird es halt einfach so räudig. Ich habe dann mich hinten in der Reihe klein gemacht und gebetet, dass es irgendwie schnell vorbeigeht. Und dann, als es dann nach einer halben Stunde ein bisschen locker wurde, bin ich nach vorne gekommen. Da war die Messe schon gelesen und wir haben richtig krass gepennt als Team und haben keinen in die Gruppe gekriegt.
Okay.
Und
du warst so erstmal überleben am Anfang,
erstmal überleben und dann ging nochmal eine zweite Gruppe, da war ich dann drin, aber da war ich dann auch nur so, na, was mache ich denn jetzt hier?
Kamst du denn mit der Belastung, Kurve, Technik und auch mit der Laktat-Over-Under-Situation zurecht, oder?
In der ersten halben Stunde kam ich mit gar nichts zurecht. Also mit den Kurven habe ich schon noch getroffen und alles und das war auch der einzige Grund, warum ich noch dabei war.
Ja.
Aber das war schon wieder das erste Rennen, Ahrweiler und hinten stehen, ist schon einfach eine scheiß Kombination. Aber jetzt geht's weiter mit Steinfurt, da wird es hoffentlich besser. Und wir müssen ein bisschen Hände machen hier, oder?
Ja, halbe Stunde haben
wir jetzt gerade. Du hast schon hier so
skeptisch
geguckt. Dann wollen wir auch gar nicht mehr über Ahrweiler erzählen, weil es gab auch nicht viel Schönes zu berichten von uns. Und
also kein Ergebnis, nix?
Ich bin 14. gewesen am Ende.
Vorne Gruppe raus und du, also
vorne 8 Leute raus und dahinter nochmal wir in der Gruppe mit 7 Leuten.
Okay.
wir wären da auch sogar fast noch hingefahren am Ende gesehen, aber also ich hätte nichts dazu beitragen können, dass wir da hinfahren.
Wie
also,
war Sprint im Finale dann eher? So?
Scheiße.
Okay, gut, danke.
Ich hatte 3 Runden vor Schluss, habe ich Krämpfe gekriegt, weil die nochmal attackiert haben und bitter. Teamkollege Simon meinte, er wird jetzt ohnmächtig und ist einfach aus der Reihe von mir, hat ein Loch reißen lassen, hat mit beiden Armen gezappelt und wollte mir sagen, ich soll vorbeifahren, ich habe nur gebrüllt, fahr, und als ich dann gemerkt habe, der fährt auf gar keinen Fall mehr irgendwas, war die Lücke auch schon da und ich musste dann hinspringen. Ab dem Zeitpunkt war ich halt völlig drüber.
Ganz kurz geht noch die Slingshot-Technik. Darf man das?
Ich weiß nicht, ob wenn ich da gefragt hätte nach dem Slingshot, ob er dann wirklich ohnmächtig geworden wäre.
Weg das Slingshot.
Und uns beide abgeräumt hätte.
Hast du schnell reingemedicined.
Und der hatte auch nicht den größten Bizeps. Das heißt, ich wahrscheinlich hätte es auch gar nichts gebracht.
Also Slingshot, wenn du dir quasi die Hand stehen lässt und dann einmal quasi anbietest dem Hintermann.
Du gehst krachen, genau, und reichst den Arm nach hinten.
Ja.
Das für alle, das ist nicht irgendwie Handshake, tut mir leid, sondern es ist, der bietet dir dann an, dich einmal nach vorne zu schleudern.
Genau, der gibt dir nochmal 3-4 km/h, schmeißt dir quasi Lücke zu, die er nicht mehr füllen kann. Wichtig, wenn man sowas macht, natürlich die Hand, die am Lenker ist, ganz innen am Vorbau, sonst verreißt man halt schnell den Lenker.
Nicht freihändig machen.
Und dann genau ganz innen am Vorbau, die andere am besten im Unterlenker, sonst hast du auch dann, verreißt du dann, und dann kannst du dir nach vorne slingshotten, kennt man von Madison. Und ist so diese, ich weiß gar nicht, ob so ein, erlaubt ist es, glaube ich, nicht wirklich, wahrscheinlich in den Regularien, aber es ist so eine so Common Agreement.
Respekt. Ja, so, genau. So, hey, ich scheiße hier gerade aus der Reihe ab. Ich weiß, ich bin
das Arsch.
Das Arsch hier jetzt gerade für alle, die hinter mir sind. Also gebe ich zumindest dem ersten. Nee,
genau, das ist das Ding. Und du bist der Typ, der dahinten. Der
zweite dahinter denkt sich so, meine Herren.
Danke dafür.
Das ist dann der dich vom Rad boxt.
Ja. Habe ich schon mal erzählt, früher auf Holland in der Windkante. Dann gehst du halt so ein bisschen, reißt das Loch, 3 Meter, 4 Meter und denkst so, komm, ich bleib da dran, 4 Meter. Und dann kommen die ersten Holländer vorbei und dann bin ich so damals, keine Ahnung,
als Downer. Wenn du das erste Mal Arschloch hörst, dann weißt du, jetzt musst du die Hand nach hinten strecken.
Ja, genau das, dann damals mit Downer-Jersey oder sowas und hast dann Downer-Fett auf dem Arsch. Das heißt, das Einzige, was sie halt implizieren können in dem Moment, als Name ist halt dieser Teamname, und dann fahren die vorbei, schieben sich an deiner Schulter ab, drücken sich an der Schulter ab, weil du das Loch hast aufreißen lassen wie so ein Geschundener, und dann hörst du nur so einen fucking Downer. Fuck you, asshole Downer.
Das ist schön.
Oh, das ist bitter.
Also, und ja, so war das im Finale bei Arbeiter. Ich habe nicht so schlimme Worte gewählt. Ich habe nur gedacht, was zur Hölle macht der Mann? Aber als er es danach erklärt hat, dachte ich mir, okay, na gut. Sie wollen jetzt auch nicht, dass da jemand sich so aus dem Leben fährt.
Ja, klar. Also wenn du das Gefühl hast, du wirst da. Also ich habe ja auch erzählt, glaube ich, mein erstes Rennen ist in Dürnmerken, wo ich auch zwischenzeitlich nicht ohnmächtig, aber ich habe echt teilweise einen Schwindel gehabt auf einmal, schlagartig. So eine 7 Grad erste Rennen des Jahres mit so viel Laktat umgehen, ich glaube, das tut mir auch nicht gut.
Ja,
ich bin am Wochenende 6x5 Hit Degrees gefahren, hat sie eh nicht angefühlt.
Siehste.
Strukturierter Schwindel.
Strukturiert. Struktur, so. Wir machen, bevor wir ins Thema reingehen, noch einmal kurz der Hinweis. Wir haben noch Diagnostiktermine bis Juli. Wir haben im Juli für 4 Wochen nicht die Möglichkeit, die Diagnostik anzubieten. Das heißt, wenn ihr jetzt die letzten Plätze noch sichern wollt, es sind noch ein paar da, es sind auch gar nicht mal so krass viele, jetzt schnell machen. Relevant auf jeden Fall für alle Leute, die die Diagnostik nochmal machen wollen und die vergleichen wollen mit dem Winter zum Beispiel, aber auch für die kommenden Rennen und Pacing-Strategien, Ötztaler, rund um Köln, Frankfurt, egal welchen Radmarathon ihr fahrt, da ist das einfach nochmal sehr, sehr relevant zu wissen, wann verbrauche ich wie viel Kohlenhydrate und wie schnell kann ich an den Anstiegen fahren. Das heißt, wenn ihr das irgendwie für den Sommer haben wollt und die Diagnostik bei uns machen wollt, dann kommt vor Juli vorbei.
Genau.
Ist ganz wichtig. Schaut einfach nochmal den Link, der hier unter dem Podcast ist. Da findet ihr alle Termine und natürlich auch unsere Trainingspläne.
Genau, plant das für euch rechtzeitig.
Ist der rund um Köln Trainingsplan eigentlich?
Der ist noch nicht online, der kommt zum 15.04.
Okay.
Wird dann gestartet. Das heißt, er kommt nächste Woche online und am 15.04. ist der Start. Das sind dann, ich glaube, 5 Wochen ziemlich genau.
Ja.
Trainingsphase, dann halt eine Tapering-Phase und dann auf die Renndistanz, einmal für die 70 und die 130 Kilometer, beziehungsweise dieses Jahr gibt es auch eine kleine Strecke nochmal, ich glaube 30, da gibt es so eine Mini-Strecke, werde ich auch nochmal einen Plan erstellen für alle, die jetzt Bock haben, mal das Rennen ausprobieren. Genau, Radmarathon plant für euch rechtzeitig die Diagnostik ein, damit ihr das dann nicht nachher verpasst, gerade halt für alle Endsommer-Radmarathons, die hier anstehen, ganz, ganz wichtig. Und ansonsten im August ist nochmal eine Chance, klar, kann aber Termin auch dann schnell wieder weg sein.
So, noch ein Punkt zu Rund in Köln. Wir haben es noch nicht komplett durchgeplant, aber wir werden im Rahmen von Rund in Köln, wollen wir einen Recon-Ride machen für, ich sag mal, die ersten Kilometer, dass man den Weg raus kennt und die ersten Anstiege vielleicht.
Ja.
Und am Tag vorher eine eine Vorbelastung anbieten.
Wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich dann irgendwo in der Woche, vermutlich vor rund um Köln, weil am Wochenende immer die ganzen Rennstarts stattfinden für den Recon Ride und die Vorbelastung machen wir keinen Recon Ride mehr, weil wir haben schon mal gesagt, Folge Panik versus Tapering. Da wollen wir natürlich nicht nochmal anfangen, uns die Strecke anzuschauen, sondern ganz lockeres Reinrollen. Danach gibt es nochmal auf dem Kaffee eine gute Diskussion, wie man das Rennen angehen kann. Also wenn ihr Bock habt, dann plant euch das mal an. Ich weiß, auch in Köln gibt es einiges an Radsportinhalten hier, das ganze Wochenende, wenn rund um Köln stattfindet. Also wer Bock hat, mehrere Tage hier zu sein, ihr kriegt richtig Programm.
Perfekt. So, jetzt frage ich dich, wann kommt denn jetzt endlich meine Trainingslagerform an? Und ich wollte jetzt eigentlich fragen, wann fühle ich mich nicht mehr müde, aber so müde fühle ich mich gar nicht.
Das geht ja, ne? Schlechte Nachrichten, also jetzt, und wenn sie nicht kamen, dann kommt es auch nicht mehr.
Wie?
wir gehen mal rein in die Inhalte, generell in die Effekte von Training, wie viel muss ich eigentlich trainieren, um besser zu werden da, aber nicht jetzt generell chronisch, sondern in so einer High-Volume-Week und was kann man da erwarten? Ich habe mir ein paar Studien mir angeschaut.
Kann ich dir erstmal ein paar wichtige Fragen stellen, bevor du mir jetzt einfach die Studien um die Ohren knallst?
Von Granata et al., nee, hau raus.
Also ich glaube, was die meisten Leute halt haben, was ich früher, oder anders, die meisten Leute kommen aus dem Trainingslager wieder und erwarten in relativ kurzer Zeit irgendeinen Effekt. Dann ist die erste Frage, wie äußert sich das? Und dann habe ich noch irgendwie so eine Story, wie sich das bei mir früher geäußert hat und wie sich das jetzt unterscheidet. Soll ich erst die Story erzählen?
Mach.
Früher haben wir uns immer, total in die Scheiße gefahren, ne?
Ja.
Haben wir schon 100-mal erzählt. Viel zu schnelle Führungen, viel zu wenig Kohlenhydrate zugeführt. Ja. Dann wurde man durch so ein Trainingslager so richtig matschig.
Mhm.
Und dann fand ich es aber immer geil, weil dann hat man 3 Tage Pause gemacht und hat dann wahrscheinlich, also auch unbewusst, die Kohlenhydratspeicher wieder aufgefüllt, nachdem er sie komplett leer gefahren hat.
Stimmt.
Und man hat sich gleichzeitig auch so ein Tempo oder so ein Tempobereich krass ökonomisiert, habe ich das Gefühl gehabt. Das heißt, man ist dann losgefahren, also ich bin dann losgefahren und habe dann einfach immer die ganze Zeit die 2:30 stehen lassen und dachte mir, das fühlt sich so geil an, ich habe so Form, ne?
Das war der Trainingslager-Effekt.
Und das war der Trainingslager-Effekt und der war auch mal spürbar, weil das war so kurz. Bis Ende des Trainingslagers war es immer so, scheiße.
Ja.
Und dann haben sich die Beine wieder gut angefühlt und dann hast du gedacht, boah, ich fliege. Aber halt auch nur von 230 Watt bis 280 Watt und in den anderen Bereichen halt nicht. Das habe ich halt jetzt gar nicht mehr. Mhm. Also ich habe nicht mehr dieses krass andere Körpergefühl, kurz nachdem ich aus dem Trainingslager wieder gekommen bin.
Okay, ja.
Und das ist halt jetzt so, ich weiß, dass ich bin jetzt besser drauf. Aber es zeigt sich gar nicht mal so krass, weil ich es aber auch nicht so krass teste zum Beispiel.
Ja, genau. Also es ist ja so ein bisschen, lass mal ganz kurz aufschlüsseln, was wollen wir durch Trainingslager eigentlich jetzt bewirken? Was haben wir denn davon? Und machst es ja zu schnell an Performance messbar oder fest.
Gerade nicht mehr. Also ich finde, mache ich das an einem allgemeinen Körpergefühl fest und ich vertraue einfach und ich fühle mich ganz gut.
Okay, ja, man könnte halt so ein bisschen auch sagen, okay, weiß nicht, 4-Millimol-Schwelle, so vorher, nachher habe ich dann Effekt. Man kann ja eine gewisse Zeit auch abwarten, macht man 2 Wochen Trainingslager, wartet eine Woche ab, 1,5 Wochen, wo auch der Training, die Belastung erstmal sich so ein bisschen auch setzen kann und dann auch so ein bisschen mal die Erholung stattfindet und man auch wieder performen kann, misst dann 4-Millimol-Schwelle und vielleicht ergibt sich dann was, vielleicht auch nicht. Was aber viel interessanter ist, dass, wenn ich mir so ein bisschen was angeschaut hatte, eine interessante Studie von Granata und Kollegen, die gerade dieses High-Volume-Training so ein bisschen mal auseinandernehmen und so ein bisschen schauen, High-Volume-Training wird hier im Sinne von mehr Volumen trainieren, das ist das, was wir ja im Trainingslager auch so ein bisschen machen. Dann geht es darum, den Proteingehalt gewisser Transkriptionsfaktoren zu erhöhen. Also haben wir schon mal gesagt, diese Trigger-Signale für Anpassungen, vor allem auf vielerlei Ebene, vor allem für mitochondriale Genexpression. Also
ja.
Das Training zu machen, das kann einerseits HIIT-Training, aber auch High-Volume, Low-Intensity-Training sein. Deswegen gibt es ja auch Studien zum bipolaren Trainingsansatz, wie erfolgreich der ist. Um diese Transkriptionsfaktoren zu triggern, die Signalwege zu triggern, die dann dafür sorgen sollen, dass Mitochondrien besser oder mehr gebildet werden. Das heißt, wenn wir zum High-Volume-Training, in dem Fall waren es jetzt 20 Tage in der Studie, wenn wir das dann machen, dann konnten die Autoren sehen, dass mit signifikanter Wahrscheinlichkeit diese Transkription, der Proteingehalt der Transkriptionsfaktoren um 65-170%, je nachdem, erhöht wurden. Das heißt, wir triggern erstmal durch High-Volume-Training das, was eigentlich die Signalgabe ist für besser werden in diesem spezifischen Bereich Mitochondrien zum Beispiel. Das kann auch andere weitere Sachen sein, das kann auch noch Gefäßwachstum sein, das kann einfach Ökonomisierung sein. Das heißt, wir wollen erstmal, das habe ich ja schon mal gesagt, Training ist nicht üben, was wir nachher im Wettkampf machen, sondern wir wollen das trainieren oder diese Reize setzen, damit dann nachher auf zellulärer Ebene im Körper was passiert.
Ja.
Und das triggern wir durch High-Volume-Training erstmal an. Das können wir schon mal festhalten. Das ist ja schon mal cool zu sehen, das heißt, wir machen keinen Quatsch, sondern irgendwie ist das schon sinnvoll, was wir da machen. Gemessen jetzt das war Post-High-Volume-Training, also nach der High-Volume-Trainingsphase, da haben sie diese 20 Tage halt erhöht. Dann haben sie eine Recovery-Phase gemacht, dann haben sie gesehen, diese Protein, oder dieser Proteingehalt, dieser Transkriptionsfaktoren, dieser Trigger-Proteine nimmt dann schon wieder ab. Das heißt, wir sehen also so einen azyklischen Verlauf, machen wir High-Volume-Training, triggern wir das Ganze an, Proteine werden erhöht für Signale, besser werden. Nach einer Recovery-Woche sind diese Proteine schon wieder geringer. Das heißt, wir haben nicht so starke Signale für besser werden. Ja. Das heißt nicht, dass wir schlechter werden, aber wir haben weniger Signale. So, das jetzt kombiniert nach einer 3 Wochen oder 2 Wochen Trainingslagerphase, 1 Woche Entlastung, das dann kombiniert mit dem richtigen spezifischen Training für das, was wir nachher erreichen wollen, wie zum Beispiel jetzt nochmal High-Intensity-Sessions draufzusetzen oder gerade jetzt zur Rennsaison beginnend Lactat-Clearance-Intervalle, Lactat aufbauen, Lactat abbauen, Radrennen zu fahren, das ist ja
Swift-Rennen.
Auch Swift-Rennen von mir aus zu fahren, Radrennen zu fahren, geil, ist auch Swift-Rennen. Ein Trigger. Lennart schon wieder Bock, also ich finde es spannend, dass er im April denkt, so geil Swift-Rennen.
April ist mein Swift-Rennen-Monat.
Du willst also ein bisschen die Belastung vom Rennen vorwegnehmen, ne?
Oh, keine Ahnung, es fällt mir so ein bisschen leichter jetzt da so eine halbe Stunde warm fahren, 1 Stunde Swift-Rennen ballern, eine halbe Stunde ausfahren.
Als ein systematisches Hit-Training zum Beispiel, ja.
Ja.
Ja, das wirst du auch verstehen, es geht ja auch gut. Das Ding ist ja, wir haben ja schon mal gesagt, es ist nicht das effektiveste Hit-Training vielleicht, aber auf einer gewissen Art und Weise sehr
ich meine, das ist mein Lactat-Clearance-Training.
Genau, vielleicht. Ein sehr spezifisches Lactat-Clearance-Training zur Vorbereitung für Rennen, die wir dann halt nachher brauchen. Und da hilft uns ja diese Signalkaskade, diese Signalproteine, helfen uns ja schon an der Stelle zum Beispiel auch Transportenzyme wie Lactat-Transporter zu bilden. Das heißt, du musst eigentlich anders sagen, Trainingslager macht uns nicht per se besser. Zum Teil auch, klar. Aber was vor allem Trainingslager macht, oder High-Volume-Wochen, ist die Voraussetzung zu schaffen, dass das Training, was ich jetzt ansetze, anders wirken kann.
Ja.
Und die Performance dadurch steigert. Und so sieht man halt teilweise, dass manche Athleten, ich sag mal, überraschende Ergebnisse irgendwie in ihrem Training, in Trainingslager-Output haben. Zum Beispiel Finn. Finn, unser Coach aus unserem Science-Team, der hat gestern eine Diagnostik gemacht. Der hat im November eine Diagnostik gemacht, eine quasi jetzt über den Winter hinweg, eine Pre-Winter-Diagnostik. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass seine VO2 Max von 4,78 Liter war es meiner Meinung nach auf 5,2 gesteigert hat. Der hat im Trainingslager ordentlich auch
Ein Hund.
Ja, freut lernt sich. Der hat im Trainingslager auch ein bisschen zugenommen an Gewicht, dass es nicht verkehrt ist. Also man könnte sagen, okay, ordentlich, bei 30 Stunden die Woche noch zuzunehmen, hat er selber auch gesagt. Aber so gesehen könnte man sagen, okay, zumindest beste Effekt seines Trainings irgendwie. Das ist
wieder
nicht
so ein Triathlet, ne?
Yes.
Ja, also vielleicht sollte ich auch mal laufen und schwimmen.
Der Vorteil bei Laufen und Schwimmen ist auch, ja, genau, er hat eine Einheit mal 6 Stunden Rad gehabt, aber er hat halt seine 30 Stunden halt gesammelt über drei Einheiten pro Tag. Und das bedeutet, es ist zwar ein ekelhaftes Training mit Umziehen, Duschen, wieder draufs Rad, wieder laufen, wieder sonst was.
Burnout vom Duschen schon allein.
Da kriegst du Burnout von allem, natürlich. Aber der Vorteil ist natürlich, dass du immer dich gut versorgst oder sehr häufig dich gut versorgst, immer wieder kleine Pausen hast und immer einen dauerhaften chronischen Ausdauerzustand halt erzeugst. Deswegen bin ich auch Fan davon, auch wenn ich das selber auch weiß, dass es unangenehm ist, mal Double Sessions im Trainingslager zu machen. Du möchtest nämlich auch unter anderem eine Hit-Einheit zum Beispiel machen, weil es auch super Signaltrigger zum Beispiel für diese Kaskaden ist, für diese Proteine. Bipolares Training ist top dafür. Und im Trainingslager bipolares Training zu machen oder Hit-Training zu machen, kann auch so ein bisschen mal die Gefahr haben, ne, dass du dich halt wegschießt an Tag 1, was ziemlich doof wäre, wenn du 4x8 Minuten, 5x8 Minuten mit einer 4,5-Stunden-Einheit kombinierst. Dann lieber als Double-Session und immer wieder, weil du hast ja die Zeit, immer wieder diese Reize zu setzen.
Wegschießen im Sinne aber dann von auch in Unterversorgung zu rutschen.
Ja, genau.
Weil du hast halt dann Mahlzeiten, weil du steigst vom Rad, hast eine Mahlzeit. Aber wenn du dich gut versorgst, müsste das schon eher gehen, oder nicht?
Ja, Zitat San Milan nochmal. Wenn du intensive Belastung hast in deinem Training, dann kann es schon mal durchaus sein, dass 20, 30 Minuten Post-Intervall du immer noch reduziertere Fettoxidationsraten hast. Mhm. Weil halt Kohlenhydrat und Typ-2a-System so angetriggert ist, so angekuppelt ist. Da ist immer noch Hemmung, Fette ins Mitochondrium rein zu transportieren und dadurch die Fettoxidation hochzuhalten. Das heißt, deine Fettoxidation ist etwas gehemmter. Das wiederum ändert dein Profiling, was Substratstoffwechsel anbetrifft.
Ja.
Und gleichzeitig hast du, also du hast ja in den Intervallen 4x8 oder 5x8, keine Ahnung, da bist du schon mit Pausen bei einer Stunde bald. Dann nochmal diese halbe Stunde danach, wo du immer noch reduziertere Fettoxidationsraten hast. Ja. Das in einer 4,5-Stunden-Einheit, vielleicht vorher noch ein bisschen Warm-up mit so ein paar Intervallen, ne, so ein Ramp-up, kleine Trigger-Intervalle, Sprints oder so. Das heißt, du hast vielleicht 2 Stunden gesamt, ne, wo du irgendwie auf reduzierterer Fettoxidation sowieso läufst. Da kann man sich ziemlich verrennen.
Das heißt, du steigst jetzt mal vom Rad ab, machst eine Pause und fährst dann nochmal los für 2 Stunden und dann hast du in der zweiten Einheit eine bessere Fettoxidation und dadurch auch besseren Reiz.
Genau, sowieso. Ich glaube, es war Van Preuyen, weil ich habe das mal eine Zeit lang, ich habe das mal viel recherchiert und werde es immer nachreichen. Es gibt eine Studie zu Double Days und da geht es gar nicht darum, dass Vormittagstraining müsste jetzt ein Hit-Training sein oder ein besonderes Trigger-Training, sondern einfach die Tatsache, dass du zweimal Lit fährst, zwei Einheiten. Für alle, die jetzt auch zum Beispiel überlegen, ist Bike to Work eigentlich Training? Wir haben letztes Mal über das effektive Training gesprochen. Und diese Double-Sessions sorgen dafür, oder allein die Tatsache, sorgt dafür, dass am zweiten, der zweiten Einheit des Tages die Fettoxidationsrate sowieso erhöhter ist.
Ja.
Wenn wir das jetzt im Trainingslager-Kontext sehen, ist das doch super. Dann haben wir vormittags die Hit-Einheit, nachmittags die Lit-Einheit oder wir haben auch schon mal gesprochen über das Double-Threshold-Modell, vormittags und nachmittags das zu machen, plus eine kleine Pause in der Mitte, so oder so. Du wirst da was essen, du wirst ja nicht nichts essen,
ja.
Egal ob es jetzt viel ist oder so, aber irgendwas wirst du essen und du wirst weniger Verbrauch haben, weil du dich halt weniger bewegst. Und dann kannst du trotzdem 5 Stunden am Tag sammeln, aber es ist nicht so belastend wie 5 Stunden am Stück mit Intervallen.
Jetzt sind wir aber ganz schön vom Thema abgekommen. Wir waren bei Finn, wir waren bei Diagnostik.
So.
Wo kommen wir denn eigentlich her? Wann kickt denn ein Effekt, also du hast gerade schon gesagt, dass wenn es ein High-Volume-Trainingslager ist, dann merkst du nicht diesen großen Effekt, sondern du bildest die Grundlage, dass du eigentlich, dann ist jetzt ja die entscheidendste Phase. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache eine Woche Pause und ich hau nochmal so einen VO2 Max Booster-Plan oben drauf, dann steckst du den halt viel besser weg, als du das einfach so random im Januar machen würdest vielleicht, wenn du jetzt ein High-Volume-Trainingslager hinter dir hattest.
Fast richtiges Wording, nicht du steckst es besser weg, es wird vielleicht sogar noch schlimmer sein, aber es ist effektiver, weil es kann ja sein, dadurch, dass du es nicht gefahren bist, dass mal deine Transportenzyme, Laktattransportenzyme nicht mehr so richtig da sind. Das kennt jeder, der von so einem Volumentrainingslager nach Hause kommt und das erste Hit-Intervall fährt, denkst du, hab ich da irgendwie was verloren? So, was ist da los? Ja. So, wir haben auf einmal mehr VO2 Max, aber das funktioniert nicht mehr so gut in Hit-Intervallen, weil einfach, dass du das nicht gemacht hattest.
Das heißt, du bist nicht mehr so effizient.
Ja, genau. Und das teilweise ist auch so ein bisschen wie so ein blockierter Motor. Der Schlauch klemmt irgendwo. Aber der Schlauch, der lässt sich auch schnell wieder gerade biegen. Und dann läuft wieder maximaler glykolytischer Fluss durch und dann geht das auch wieder. Aber du hast jetzt die Phase, wo es am sehr gut anspringen könnte, das Training, genau. Deswegen tolle Periodisierung, Trainingslager, Entlastungswoche, Ende der Entlastungswoche ist so ein bisschen wieder reinkommen, vielleicht mal ein paar Trigger-Intervalle wie 3x8x30, 30.
Hit-Woche.
Nicht direkt Hit, aber zumindest fängst du an mit Intensitäten, genau, je nachdem, was du vorhast. Hit-Woche oder halt Lacta-Clearance-Block.
Geht also auch. Swift-Rennen, Stage-Race. Darf ich das hier ankündigen, was du vorhast?
Dass
du,
nee, ich habe das ja nicht vor, du hast mir das aufgeschrieben.
Genau, und wenn ich das jetzt hier sage, dann musst du das ja im Prinzip machen.
Ich hatte andere Ideen.
Du hattest andere Ideen, aber so in der Woche nach Steinfurt würde Lukas gerne sehr viele Swift-Rennen am Stück fahren und daraus einen Vlog machen.
Ich glaube, Lennart wollte einfach, dass ich das mache. Gebt mir mal eure Meinung dazu, es ist doch komplett irrelevant oder es ist doch komplett langweilig.
Nee, ich glaube nicht, ich glaube, das wird sehr, sehr witzig und ich glaube, dass die Zahl 5 im Raum steht am Stück, also Montag bis Freitag, wir wollten ein Stage Race machen.
Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu, wie langweilig ihr das findet.
Tragt das jetzt einfach mal auch mal in unserem Swift Club bei Science ein, dass da so ein kleines, ihr müsst mitmachen, damit der Lukas dieses Stage Race durchzieht.
Schreibt uns doch mal auch Nachrichten von Pascala von 1 bis 10, wie langweilig ihr das findet und warum das die 9 ist.
Okay, das stellen wir jetzt einfach mal in den Raum.
Gruselig. in dem ganz kurz zum zeitlichen Ablauf, das hast du vorhin gefragt, vielleicht fassen wir nochmal zusammen. Bei Finn war es jetzt zum Beispiel so, 2 Wochen Trainingslager und es ist jetzt ziemlich genau 9 Tage nach Trainingslager, wo wir jetzt gemessen haben, oder 8 Tage gestern gemessen, 8 Tage nach Trainingslager, wo wir gemessen haben und diesen Effekt der erhöhten VO2 Max auf jeden Fall feststellen konnten. Auch wenn ich es in den Studien sehe, es ist dann immer diese eine Entlastungs-Recovery-Woche, sag ich mal. Das ist keine Nullwoche, das ist aber eine entlastende Woche. Und danach kannst du anfangen, halt deine Performance-Schritte, deine Verbesserung eventuell, je nachdem, wo du gerade stehst, ein bisschen zu erwarten.
Ja, okay. Das heißt, jetzt ist es sehr wichtig, dass man den nächsten Schritt geht und dann kann man in 2 Wochen, 3 Wochen, wie schnell kann man mit Adaptionen rechnen, wenn wir jetzt mit Laktattransporter-Training, VO2-Max-Training ansetzen?
Ja, also die Frage, ne? Also wenn wir uns die Effekte von Trainingslager auf Performance anschauen wollen, dann bist du schon nach einer Woche nach Trainingslager da. Also das kann man schon sagen. Da habe ich schon mal eine Studie von Dion zitiert, die dann sich das Trainingslager angeschaut hatte, Frühjahrstrainingslager bei Radfahrern und Radfahrerinnen und dann so ein bisschen einmal das psychologische Profiling gemacht hat. Das heißt, ne, wie fühlt man sich? Auch dazu ist das, glaube ich, unser erster Science-Vlog. Da war das mal mit drin. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen zu ein paar Informationen der Studie. Und da ging es vor allem auch so ein bisschen um, das finde ich spannend, Sauerstoffaufnahme bei Schwelle, also VO2 an der Schwelle, weil die VO2 Max hat sich nicht so richtig verändert, die Schwelle irgendwie aber auch nicht so richtig stark, aber die Effizienz an der Schwelle hat sich ein bisschen verändert und aber auch, obwohl die metabolische, also die VO2 Max in Liter pro Minute nicht, aber das PPO, also wie weit fahrt ihr in einem Rampentest, hat sich schon gesteigert. Und da waren die Autoren so ein bisschen an dem Punkt zu sagen, okay, es könnte sein, dass du effizienter im Sauerstoffumsatz geworden bist. Und jetzt an der Stelle nochmal, das habe ich gestern die Talk-Diskussion mit Finn gehabt, kann auch sein, dass ein Effekt von Trainingslager ist, durch das High-Volume-Training, dass du erstmal prinzipiell sauerstoffeffizienter wirst, also deinen Typ-1-Fasern trainierst, deswegen Low-Intensity-Training, nochmal zur Struktur des Trainingslagers, viel Volumen im niedrig-intensiven Bereich. Und wenn dem so ist, dann ist das auch eine gute Voraussetzung, jetzt Trainingsreize draufzusetzen, die einfach mit dieser besseren Sauerstoffverwertung umgehen sollen. Lacta-Clearance, Vorbereitung für Radrennen, Double-Threshold für nochmal Anpassung VO2-Max, für Ökonomisierung für einen Radmarathon, all solche Sachen. Und nicht einfach das Trainingslager an sich nur als Performance-Booster zu nutzen.
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt ein bisschen Zwift-Rennen zu fahren, eigentlich gerade, um so ein bisschen Lactat-Clearance zu machen. Welche relevanten Punkte haben wir denn noch zu Trainingsanpassung? Du hast, glaube ich, mehrere Studien gehabt. Jetzt darfst du mir doch um die Ohren hauen, während du noch nicht damit durch bist.
Jetzt hast du mich hier so einmal ausgebremst.
Jetzt muss er, genau wie bei der Schikane vom Arenberg, einmal ausbremsen, jetzt musst du wieder voll antreten.
Und ich stehe jetzt gerade auf dem Pflaster mit so, mit so 2,5 bar und rutsche einfach jetzt auf dem Stein weg.
22 km/h und niedrige Frequenz, weil du nicht mehr schalten kannst.
Ah, ja, sehr gut. Was
möchte ich denn wissen? Wie lange, wenn man aus dem Trainingslager rauskommt, wie viel Ruhe sollte man sich vielleicht auch gönnen, weil man ja auch einen signifikanten Anstieg normalerweise im Volumen hatte? Ja,
klassische 2 Wochen Trainingslager, dann bist du eine Woche dabei, eine Woche Entlastung ist gut. Entlastung heißt auch nicht nichts, das heißt dann irgendwie so eine 6-7 Stunden könnt ihr noch machen, 8 Stunden bei so einem normalen Durchschnittsradfahrer, der vielleicht so 10 bis 14 Stunden, je nachdem mal trainiert pro Woche, das kannst du schon machen. Und verhalte irgendwie dich tendenziell eher bei Low-Intensity-Training locker plus eine Hit-Einheit, die du schon mal antestest, habe ich gerade gesagt, entweder eine Lacta-Clearance-Wechseleinheit oder halt ein 3x8x30-30, aber nicht nach Best-Effort, sondern so ein bisschen nach Vorgabe.
Ja.
Und was man halt schon sehen konnte, was ich gerade zum Trainingslager generell noch sagen könnte und zur Anpassung, ist, dass durch das Volumentraining, High-Volume-Phasen, die wir halt haben, schon erstmal erwarten können, dass unser System schlechter wird. Ne? Also nicht erwarten, dass in der letzten Woche im Trainingslager noch irgendwie groß Performance da möglich ist oder tolle Werte möglich sind. Das ist schon durchaus normal. Und jeder, der irgendwie denkt so, oh Gott, irgendwie, ne, ich werde immer schlechter und fühle mich auch am Anfang der entlastenden Phase auch noch gar nicht so fit und gar nicht so gut. Und in 2 Wochen ist ja das Rennen, was ich da irgendwie fahren möchte. Keine Sorge, das ist auch völlig normal und völlig okay. Da gibt es verschiedene Enzyme, die halt da sich stark reduzieren. Es verbessern sich zum Beispiel Fettoxidationsenzyme. Ne, du wirst effizienter in der Fettoxidation, cool. Gleichzeitig fahren aber andere Bereiche halt ein bisschen runter, was vor allem den glykolytischen Bereich anbetrifft. Du ökonomisierst dich quasi in diesen Fettoxidationsbereichen, was ja erst einmal logisch ist auf Basis des Trainings, was du machst.
Ja.
Und dann denkt man so, oh Gott, ne, erste Hitwoche vielleicht, das fühlt sich gar nicht so geil an. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Rennt mir jetzt die Zeit weg? Ja. Die Rennen stehen bald an, aber dafür machen wir es ja im Training und nicht Trainingslager bis letzte Punkt, 3-4 Tage warten, dann ins Rennen gehen und dann erwarten, dass das Rennen gut funktioniert.
Das habe ich halt jetzt auch gemerkt. In Arbeiter hatte ich nicht dieses, mir fliegt die Lunge auseinander, sondern mir fliegt das Bein auseinander, das linke Bein. Aber früher war das immer so, mir ist die Lunge vorher auseinandergeflogen, bevor die Beine richtig übersäuern konnten, weil das war so, ich war überhaupt nicht ready. Und jetzt ist eigentlich nur so, ja, ruhig bleiben, mach deine Intensitäten. Das Rennen, für mich jetzt zum Beispiel, das Rennen in Arbeiter wird eine Adaption herbeiführen.
Ja.
Ein paar Swift-Rennen oder Intensitäten werden eine Adaption herbeiführen und dann sieht man in einer Woche oder zwei einfach auch so, wo steht man gerade.
Und jetzt gerade für dich jetzt akut, ich meine, nächste Woche ist dann Steinfurt-Rennen. Das ist etwas, was sowieso ein paar Kilometer mehr hat als ein klassisches Rundstreckenrennen. Da geht es ein bisschen mehr um gutes Pacing, um, ich sag mal, glykolytisch performen können im Finale, solche Sachen. Da ist gerade das eigentlich ein super Rennen, anstatt so ein Ahrweiler ist halt so ein auf der Sekunde, auf den ersten Takt geht es halt los, so, das ist halt hart, das ist schon brutal. Das ist das, was am ehesten wenig entgegenkommt nach so einem Trainingslager.
Weißt du, auch heute war, also ich habe ja schon gesagt, Lotto Kernos hat ein paar gute Fahrer da, die haben halt auch die 2 Dudes da gehabt, die die auch mehr oder weniger auf dem Weg ins Bora-Hansgrohe-Team sind. Und Thierry Kockelmann, der war Zeitfahr-Junioren-Europameister und Domet Pajour war, glaube ich, Top 5 bei der WM.
Mhm.
Die haben die Olympiastour in den Beinen und die haben sich gedacht, ja, what the fuck ist Ahrweiler?
Mhm.
Ich fahre jetzt mir sofort los.
Ja, ja.
Das war echt wie so ein, ich habe da gar nicht dran gedacht am Anfang. Ich stand an der Startlinie und war mir der Gefahr gar nicht bewusst. Und dann irgendwann nach 3 Minuten habe ich gemerkt.
Der Gefahr gar nicht bewusst.
Ja, so war es so, ei. Ei, ei, ei.
Wir sind ja schon mitten in der Schlacht. Ja gut, dann.
Aua, das Bein geht zu.
Das ist dann doof, wenn man es halt schon in der Situation ist, wo du halt auch schon handlungsunfähig bist.
Ja.
Achso, ein Punkt, den ich noch hatte gerade, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Das ist auch so ein bisschen relativ spannend gerade im Profi-Peloton, weil es ja mehr und mehr gerade ergibt, dass sich viele, das ist ja die Top-Athleten, eigentlich hauptsächlich noch im Höhentrainingslager befinden,
ja,
teilweise zu den Rennen dann runterkommen und wieder in die Höhe. Das ist ja quasi Teil des Trainingsprozesses. Und auch so teilweise auch so fahren, also die ersten Kilometer, bei den langen Rennen geht es ja auch, aber nehmen wir mal so einen Flandern-Roubaix, da geht es dann nach 150 Kilometer erst richtig los, aber dass sie am Anfang auch jetzt nicht gerade, die können jetzt kein Ahrweiler mal eben so aus der Kalten fahren, das ist dann auch, die brauchen erst, klar, die haben großen Motor, die könnten das schon, aber die brauchen auch erstmal ein paar Kilometer zum Reinfahren und dadurch halt sparen sich halt letztendlich die glykolytische Power, dass sie halt erstmal effizient am Anfang unterwegs sind und dann hinten raus entscheidet sich das neu. Das heißt aber, die Fahrdynamik ändert sich dann so ein bisschen.
Ja. Ja, wie ist denn das mit den Höhentrainingslagern eigentlich?
Spannend ist das.
Spannend, ne? Vielleicht auch doch nochmal eine Sonderfolge dazu machen. Wir haben ja auch schon mal ein bisschen drüber gequatscht. Da reagieren ja auch viele Leute unterschiedlich. Gibt es noch Punkte zum Thema Trainingslager, Anpassungen, Trainingslager? Nachbereitung würde ich es mal nennen.
Ja, Trainingslager, Anpassungen, also erstmal habe ich gerade schon gesagt, es geht viel eher darum, vielleicht ein bisschen Recap jetzt, es geht vielleicht viel eher darum, nicht die Performance an sich zu verbessern, also nach einer Woche Trainingslager zu erwarten, jetzt zündet das richtig, sondern die Voraussetzung zu schaffen, Proteingehalt zu erhöhen, der vor allem jetzt die Basis ist für bessere Trainingsanpassungen.
Ändert das auch was in der Ernährung? Also sollte man jetzt auch schauen, dass man vielleicht proteinreich isst oder auch Aminosäuren zuführt?
Ja, ich glaube, man braucht es nicht overhypen, muss ich sagen, wenn man erstmal generell da gut drauf achtet im Trainingslager. Es ist sehr witzig, weil es gibt eine Studie, die sagt, Proteinzufuhr im Trainingslager erhöht deine Trainingsanpassung oder so, ne? Und es gibt eine Studie, no joke, die wirklich so heißt, nach dem Motto, es ist irrelevant, dass du Protein zuführst im Trainingslager, weil es ändert genau gar nichts.
Interessant.
Genau, was wieder so ein bisschen diese, was ist das, menschliche Zerfall im Team Kelowna Kids Trainingslager, der mit Proteinzufuhr versucht wird, entgegenzudämmen, ja, also eigentlich damals widerspricht, damals. Ich muss aber auch sagen, gerade im Trainingslager bin ich Fan davon, schon darüber halt ein bisschen zuzuführen, weil wir haben gesagt schon mal, und das hatte Pia, glaube ich, auch hier im Ernährungspodcast gesagt, wenn du so viel trainierst, hatte Robert auch gesagt hier, wenn du so viel trainierst, dann führe Protein auch entsprechend zu in einem gewissen relativen Anteil deines Körpergewichts und du verbrauchst halt auch viel, deswegen musst du, oder trainierst auch viel, deswegen musst du auch dann zuführen. Ich finde es über einen Recovery-Shake einfacher, als mir da die Eier reinzudrücken. Ja. Aber muss jetzt auch nicht übertreiben. Im Nachhinein der Belastung, also nach dem Trainingslager, musst du jetzt auch nicht übertreiben, währenddessen gut gemacht hast, so ein bisschen der Kühlschrankeffekt von unseren Entleerungsfahrten, danach in den Kühlschrank zu rennen, sich voll zu stopfen, das brauchst du jetzt auch nicht in die Woche nach dem Trainingslager machen. Da lieber einfach ganz normal. Was mir wichtig ist, glaube ich, dann schon, das habe ich schon mal auch als Coach gemerkt, wenn du von außen das Training bestimmst, surf die Welle nicht so lange, bis du auf Strand läufst. Also man kann auch zwischendurch am Ende halt mal sagen, okay, ich fühle mich gut, ich habe 2 Wochen Trainingslager gemacht, ich bin jetzt nicht komplett krachen gegangen, ich fühle mich top, ich muss jetzt nicht weitermachen.
Ja.
Nimm die Entlassungsphase, plane, werde ich vorausschauen, denn bald geht das los mit den Rennen und da willst du fit sein und frisch sein.
Und vernünftig sein.
Vernünftig sein. Und ich habe auch ein paar Läden übrigens gehabt, das war sehr spannend, HRV-Messungen, also die auch mit Whoop-Bändern unterwegs sind und ein High-Volume-Training muss sich aber nicht auf eine starke Reduzierung der HRV auswirken. Heißt, wenn die HRV stark reduziert zum Beispiel so ein bisschen auch systemische Ermüdung widerspiegeln kann, kann es ein Zeichen davon sein, dass du sehr viel trainiert hast? Ja. Nur wenn das nicht passiert, heißt das nicht, dass das Training nicht wirken würde.
Ja.
Also man muss nicht so viel trainieren, bis die HRV runterdonnert.
Bis es einem schlecht geht.
Also genau.
Das ist auch was ich immer wieder sage.
Ja.
Früher hat man das Gefühl gehabt, so, ja, jetzt, also wenn man angefangen hat, wirklich mal Low Intensity vernünftig zu fahren, dann saß man da und dachte so, okay.
Hat das was gebracht?
Also mir tut jetzt nichts weh, das hat doch bestimmt nichts gebracht. Ja, das ist das, was man erstmal akzeptieren muss.
Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mal in Corona-Zeiten mit viel Videoseminaren in der Spur auch auf der Rolle saß, 3 Stunden 140 Watt gefahren bin. und nach 3 Stunden das Gefühl hatte, ich habe nicht trainiert. Ja. Ich habe nichts gemacht. Hatte aber 3 Stunden Training schon intus, auf der Rolle, was ja schon nicht wenig ist. Und hat man das Gefühl gehabt, ey, ich muss doch mal trainieren, das ist ja nichts. Ja. Und dann müssen die Leute auch, Appell an uns alle, da müssen wir echt mal einen coolen Kopf bewahren. Das bringt trotzdem was, das bringt einiges sogar.
Ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das ist, ich krieg's auch nicht so richtig hin. Ich würde eigentlich gerne mal noch so eine High-Volume, dafür braucht man natürlich auch Zeit, aber Low-Intensity-Woche einbauen.
Ja.
Mal gucken, ob das irgendwann möglich ist. Aber fände ich geil. Finde ich, wirkt auch mal gut.
High Volume, Low Intensity, wie gesagt, das ist das Training, was halt hier dafür sorgt, Proteingehalt zu erhöhen, um Transkriptionsfaktoren zu verbessern, die dann wirklich so eine, das ist so eine so ein roter Teppich ausgelegt für deine Hitwoche. So, ja. Wenn du mal eine High Volume Woche bekommst, dann kannst du mal davon ausgehen, was 2 Wochen später passiert.
Da überlege ich jetzt, ob ich mir taktisch eine Krankheit dann einfange.
Den sogenannten Jorgensen-Trick.
Genau.
Oh, ich glaube, da bin ich aber auch erkältet. Hörst du das?
Oh ja. Gut.
Ja.
Ich habe eigentlich jetzt richtig Bock zu trainieren, aber kann noch nicht trainieren jetzt, weil es ist noch einiges zu tun. Ich würde sagen, die Zielzeit ist erreicht. Und,
ja, heute ohne Karenzzeit.
Heute ohne Karenzzeit, wir werden nicht abgemahnt von euch. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin gespannt auf eure Zuschriften zum wunderbaren Swift Stage Race.
Ja,
Lukas freut sich mega drauf. Und ja, dann ist nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite.
Genau, ich habe auch nicht mehr viel. Nur, wie gesagt, denkt nochmal dran mit Diagnostik. Plant es schon mal frühzeitig in euren Kalender ein. Trainingspläne für Frankfurt auch schon aktuell. Frage aus der Community kann ich direkt beantworten, auch mehrere Fragen schon. Was ist, wenn der zeitliche Ablauf meines Trainingsplans nicht zum Event passt? Beispiel Ötztaler Radmarathon, die 3x8 Wochen, die sind schon begonnen am 18. März. Dann hast du 2 Möglichkeiten, entweder du startest Plan trotzdem am 18. März und schaust mal, wo du rauskommst. Gerade bei 3x8 Wochen im Ötztaler hast du den ersten Plan als Baseplan quasi, der dich ein bisschen reinführt. Wenn du sagen kannst, ich komme nicht aus von null, Stelle, Nullsituation, kannst auch mitten des Plans anfangen oder du sagst, den ersten nehme ich ihn mir jetzt als Guideline, mache ihn quasi 4 Wochen statt 8 Wochen, kürze ein bisschen ein und schaue, dass die nächsten Pläne on track sind. Ähnliches für die Frankfurt-Pläne, Frankfurt-Eschborn, natürlich, den hatte ich geplant mit der Ostertrainingswoche, Ostervolumenblock, wer jetzt da schon zu spät reinkommt, aber trotzdem Ostern trainiert hat, der ist ja trotzdem on track, auch wenn der Trainingsplan so nicht befolgt hat, das heißt trotzdem rückwirkend dann schauen, wo das Startdatum definiert ist. Dann am richtigen Tag starten, dann seid ihr auf jeden Fall so unterwegs, dass die eventspezifischen Pläne, sowas wie Frankfurt, wie Ötztaler, wie Köln, enden immer in der letzten Woche mit dem Samstag oder Sonntag mit dem Event. Das heißt, ihr bekommt eine Tapering-Woche nochmal als Guideline, wie ihr euch vorbereiten könnt, wie ihr das Training machen könnt. Das heißt, rechnet dann immer rückwärts vom Event, damit das dann passend startet. Das nochmal als Hinweis, weil ich das auch ein paar Mal gelesen hatte.
Judy. Perfekt, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao.